Schön, euch zu sehen, mit euch gemeinsam Abendmahl zu feiern und auch unter im Lobpreis und unter dem Wort Gottes sein. Und ich erkenne schon, dass Gott hier eine Linie gelegt hat, die ich denke, auch die er mit der Predigt weiterführt. Und ich möchte anknüpfen an unser Thema von vor 2 Wochen. Und zwar ging es darum, wer weiß es noch, außer Ramona, es war ja ihr besonderer Tag der Segnung. Ja, das stimmt auch, und das ist, aber war jetzt nicht vor 2 Wochen, sondern dass Petrus ausgerufen hat: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus. Und wir haben uns das vor 2 Wochen angeguckt, wie Jesus ja zuerst gefragt hat: Was denken die Leute, dass ich bin? Die sagten Elia oder sonst ein Prophet und so weiter, Jeremia vielleicht. Und dann fragt Jesus auf eine ganz persönliche, unausweichliche Art: Und was meint ihr? Und Petrus ist der gleich das Wort ergreift und sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein Gedanke, den ich da vielleicht noch gar nicht geäußert habe, aber den man durchaus noch mit bedenken muss, das war eine richtig gefährliche Aussage. Wenn das die falschen Leute gehört haben, war das eine tödliche Aussage. Einem Menschen zuzusprechen: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das ist tödlich. Und ich staune und ich bin erschrocken und erschüttert, wenn ich Nachrichten anschaue, dass scheinbar das, was damals an Christenverfolgung passiert ist, wiederholt sich alles. Wiederholt sich momentan in einer brutalen Art und Weise. Ich bin einerseits froh, dass ich es nicht vor Ort wirklich überprüfen kann, was ist. Bin ja echt froh. Andererseits müssen wir natürlich auch Informationen immer wieder auch mit Bedacht überlegen und dass wir nicht Semi-Wahrheiten, so Halbwahrheiten rausfeuern und damit uns und andere verunsichern. Aber wenn es sogar die staatlichen Medien rüberbringen, wie auf Christen eingehackt wird, dann dürfen wir wissen, das wiederholt sich. So, in dieser Begegnung mit zwischen Jesus und Petrus haben wir letztes Mal 4 Dinge herausgestellt. Und zwar das eine: Es kam zu einer ganz persönlichen Konfrontation zwischen Petrus und Jesus. Die beiden standen sich ohne Mittler gegenüber. Und das ist auch, wir brauchen diese direkte persönliche Konfrontation mit Christus. Sich Jesus und seinem Wort stellen. Du kannst nicht Jesus begegnen, ohne dich mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Zweitens, die geistliche Offenbarung von Christus. Petrus ihm wurde eine direkte, ganz persönliche Offenbarung Gottes zuteil, denn Jesus sagte zu ihm: Das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Wer sich nochmal wundert, was unser Bibeltext damals war, es war in Matthäus 16, die Verse 13 bis 18, hatten wir letztes Mal gelesen. Ich überfliege das, weil ich möchte mir noch für das heutige Thema Zeit lassen. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Von einem Menschen konntest du es nicht haben. Es war nicht das Ergebnis logischer Überlegungen, das ist auch wichtig, oder intellektuellen Verstehens. Gott, der Vater, hat es ihm direkt geoffenbart. Und so ist auch für uns eine direkte Offenbarung Christi vonnöten. Dass wir wissen, dass, wie in Hebräer 13, Vers 8, es heißt: Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Drittens, das persönliche Erkennen von Christus. Petrus kam zu einer persönlichen Erkenntnis, die ihm auf diese Art und Weise geoffenbart wurde. Interessanterweise, bei uns kommt ja mit dem Erkennen gar nicht so viel rüber. Also das bringt jetzt noch nicht so irgendwann gestern, ich bin ums Haus rum gewesen und auf einmal hielt jemand an und dann, hey, sorry, ich hab dich neulich in Babenhausen gar nicht erkannt, aber jetzt beim Nachdenken, das warst ja du. Und darunter, das greift jetzt bei uns nicht so emotional stark. Aber damals war, wenn es ums Erkennen ging, das war ja schon, das war eigentlich erkennbar der Begriff des Aktes der Vereinigung. Also dieses emotional nach dem Motto, du wirst doch wissen, mit wem du die Nacht verbracht hast. Du weißt, wer das war. Du kennst ihn, sie. Und hier heißt es, dass Petrus Jesus erkannte. Das war so, dass er nicht danach mit einer Haltung, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffte, ob es nicht denn vielleicht der Retter war, der Messias. Und jemand könnte dann sagen, ach Quatsch, wahrscheinlich hast du zu lange gefischt, warst viel zu müde oder sonst irgendwas. Oder Ali, zu lange gefischt. Sondern es war so, dass für ihn war es klar. Und der vierte Punkt ist, dieses persönliche offene Bekenntnis. Und zwar, Petrus legt dann ein offenes Bekenntnis der Wahrheit ab, die er erkannt hat. Wie schon gesagt, war mitunter ziemlich gefährlich. Und manchmal merke ich, fällt's mir selber so schwer, es einfach offen, mich zu Christus zu bekennen. Es fällt mir viel leichter zu sagen, ja, ich bin hier angestellt bei einer freien Christengemeinde und so, und ja, und was machst du da? Ja, Beerdigung, Hochzeiten, was so ansteht. Anstatt zu sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger und es ist mir völlig egal, ob ich hier Geld von der Gemeinde kriege oder nicht, weil ich meinem Herzen brennt, dass die Botschaft Christi rausgeht in das ganze Land. Und wie merken wir dieses persönliche, offene Bekenntnis? Da tun wir uns manchmal so schwer. Und die Leute haben dann von uns das Gefühl wie, ah ja, das wäre ein weiterer Verein, dem ich irgendwie beitreten müsste. Und die haben nicht, oh, da geht's nur um Dienste, um Reinigungs- und Kaffeedienst und von Kinderkino bis sonst irgendwas. Nee, es geht um Jesus. Habt ihr das schon gemerkt? Es geht um Jesus, den Auferstandenen. Es geht um Jesus, den Messias. Es geht um Jesus, der unser Fundament ist. Und heute möchte ich in der Kürze der Zeit darauf eingehen, wie baut man auf das Fundament. In dieser Textstelle aus Matthäus 7, 24, aus Matthäus 16 gab es ja dieses, dass Jesus dann gesagt hat, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und Petrus ist nicht der Fels, sondern Petrus ist ein Stein. Und Christus selber, er ist der Fels, auf dem er seine Gemeinde bauen will. Jesus ist das Fundament. Aber jetzt ist es für uns ganz wichtig zu realisieren, dass ein Fundament ist noch kein Gebäude. Ein Fundament ist noch kein Haus. Ein Fundament ist nur mal ein Grund, der gelegt ist. Und der ist Christus. Es gibt keinen anderen Grund, der gelegt werden kann, als Jesus Christus. Aber die Frage ist doch, wie bauen wir da drauf auf? Wie wird dein Lebenshaus aussehen? Nicht, was steht auf deinem Grabstein? Da lügen wir irgendwie doch alle so. Manch einem müsste vielleicht stehen, Arbeit war sein Leben, sondern was ist, was bleibt wirklich an an Sichtbarem, also vielleicht auch im Unsichtbaren Sichtbaren. Und hier möchte ich jetzt einsteigen, Matthäus 7, die Verse 24 und bis 27 lesen. Und da sagt Jesus selber, Matthäus 7, Verse 24 bis 27, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Stürzbäche vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Denn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Interessant ist, der Unterschied liegt nicht in den Tests. Habt ihr das gemerkt? Es wird an beidem extreme Tests vorgenommen. Stürme, Wasserbäche, es rüttelt und es zehrt daran. Wer am Meer mal die Kraft, die Gewaltigkeit von Wasser realisiert, also das ist der Wahnsinn. Wir durften ja letzte Woche im Urlaub sein, waren einen Tag einen Ausflug, haben wir in die Hafenstadt Siede gemacht und wir kamen da trockenen Fußes an, so ganze Family haben uns dann in ein Lokal gesetzt und dachten, so jetzt eine Kleinigkeit essen. Und dann fing es an zu regnen. Alle waren gut gelaunt, war alles okay. Und es wurde immer schlimmer. Und das Ganze über eine Stunde, sukzessive immer schlimmer. Irgendwann haben die Wirtsleute realisiert, es war nur so Terrassenlokal mit Sonnensegel so. Und am Anfang waren die noch ausgefahren, die haben nur das Wasser geguckt, dass es runtergeht. Und es wurde immer schlimmer. Und es wurde immer schlimmer. Und wir dachten irgendwann, also so muss sich's angefühlt haben, als die Sintflut so am Kommen war, weil es kein Ende in Sicht war. Und wir rückten immer mehr auf irgendein bisschen trockenen Fleckchen zusammen und dachten uns, also das macht gar keinen Sinn. Nur 2 Meter raus, du bist klatschnass. Wir haben ja keine Regenjacke dabei gehabt. Wer rechnet schon da damit? Der Test ist derselbe bei dem Mann, der auf Felsen baut und bei dem Mann, der auf Sand baut. Frauen mit eingeschlossen. So, nicht nur die Maskulin, ist halt maskulin geschrieben, aber das ist jüdische Denkweise. Das ist wohl, wenn es ein Frauenfrühstück ist, nur ein Mann ist im Zimmer, dann ist es eine männliche Gesellschaft im jüdischen Denken. Also, worin liegt der Unterschied? Interessanterweise ist keinem, der als Christ lebt oder als Christ leben will, wird eine Reise ohne Sturm in den Himmel versprochen. Ihr wisst, immer wieder sag ich oder auch andere Leute, uns wurde keine sichere Überfahrt versprochen, nur ein sicheres Ankommen. Im Gegenteil, Paulus und Barnabas sagen sogar in Apostelgeschichte 14, Vers 22, sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, also allein schon diese Anfangs, sie stärkten sie und ermutigten die Gläubigen am, also Gläubige sind doch eigentlich am Glauben, aber die Gläubigen am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle, wir, sie mit eingeschlossen, dass wir alle, ja, was machen wir alle denn? Wo steht's denn jetzt? verrutscht, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Also das ist schon mal so, eigentlich von jetzt ab würde ich sagen, Leute, wollt ihr ein gechilltes Leben, lasst uns aufhören. Wir machen hier einen Billardverein draus, Kleinzüchterverein oder sonst was. Lasst uns doch um Belangloses kümmern. Wenn das der Preis ist, also bist du und ich wirklich bereit zu zahlen? Sind wir das wirklich, dass hier Leute wie Paulus und Barnabas uns nochmal neu ermutigen, am Glauben festzuhalten, weil wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes kommen müssen? Gut, ich möchte jetzt einschieben, dass Gott ja weiß, was er uns zutrauen kann und er uns niemals mehr zutraut, als wir tragen können. Aber dass er uns mehr zutraut, als wir uns manchmal zutrauen. Das sind zwei Unterschiede. Das ist ein Unterschied. Also, Kluge baut auf Felsen, auf das Fundament, also auf Jesus selber. Und was sagt Jesus uns damit? Matthäus 7, 24. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auf den Felsen bauen besteht ganz klar aus zwei Dingen, nämlich die Worte hören und sie tun. Die Worte hören und sie tun. Das Wort hören, aufnehmen, in sich hineinlassen und dann bereit sein, eine Umsetzung vorzunehmen. Die Worte hören und dann tun. Aus diesem Grund sagt Paulus auch in Apostelgeschichte 20, 32, und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Ich vertraue euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft. Gottes Wort allein ist in der Lage, in uns Gläubigen, Gottes Wort allein ist in der Lage, in uns als Gläubige, während wir hören und tun, lesen und anwenden, ein solides Glaubenshaus aufzubauen, und zwar auf dem Fundament Christi. Und das führt uns zu der Beziehung zwischen Christus und der Bibel und daraus folgt, dass wir auch in der Beziehung zwischen den Christen und der Bibel. Nochmal, ich erkläre das, was ich meine. Die Bibel zeigt sich sehr durchgängig als Wort Gottes. Also die Bibel selber ist eigentlich Gottes Wort, also nicht eigentlich, die Bibel ist Gottes Wort, und Johannes 1, Vers 14 sagt, Johannes, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Mit anderen Worten, das Wort Gottes wurde Mensch und lebte unter uns. Offenbarung 19, Vers 13. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein Name ist das Wort Gottes. Die Bibel, Gottes Wort. Ich habe sie in einem ganz tollen Kleinformat, nicht damit ich es vor anderen verstecken kann, sondern damit ich es überall mitnehmen kann, in die Hosentasche packen kann. Christus ist das Wort Gottes, das Wort Gottes ist Christus. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir manchmal pfingstlich charismatisch angehauchten Christen zu vernachlässigen scheinen. Diese Namensgleichheit verrät uns eine Wesensgleichheit. Bibel, Gottes Wort, ist Jesus selber. Beide sind gleichermaßen die vollkommene Offenbarung Gottes. Es muss uns klar sein. Also die Bibel enthält nicht die Wahrheit. Die Bibel hat nicht Wahrheiten über Gott, sondern die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel offenbart uns mit jedem Wort, also interessanterweise so die Überschrift, die jetzt da zum Beispiel irgendwo steht, die Heilung von zwei Besessenen, und dann Matthäus 8, Vers 28 geht's los. Die Überschrift ist nicht Gottes Wort. Das haben Menschen, die Zahlen, die Nummer auch nicht, die Versnummern. Aber der Inhalt, was drin steht, das ist Gottes Wort. Beides sind gleichermaßen die vollkommene Offenbarung Gottes. Eins stimmt völlig mit dem anderen ein. Die Bibel offenbart uns auf vollkommene Weise Christus, und Christus erfüllt auf vollkommene Weise die Bibel. Und die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes, und Jesus ist Wort Gottes in Person. Vor der Menschwerdung war Jesus ewiges Wort Gottes und durch Menschwerdung das Fleisch gewordene Wort Gottes. Merken wir, das sind immer die Synonyme, es geht auf das Gleiche hinaus. Ich mag uns das ganz bewusst einhämmern, dass ihr heute Abend, heute Nachmittag alles vergessen habt, dann aber wenigstens, dass Jesus Wort Gottes ist und Wort Gottes ist Jesus. Derselbe Heilige Geist, der Gott durch sein geschriebenes Wort der Bibel offenbart, offenbart ihn auch im Fleisch gewordenen Wort als Jesus von Nazareth. In Johannes 14, Vers 19 sagt Jesus: Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen. Doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Interessant, das sagt er zu seinen Jüngern: Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Vers 22, ich mache jetzt einen Sprung, sagt Judas, nicht Iskariot, sondern der andere Jünger namens, im gleichen Namen, sagte zu ihm: Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Warum ist das so? Also mit anderen Worten: Herr, wenn du fortgehst und die Welt dich nicht mehr sieht, wie willst du dich dann weiterhin uns, deinen Jüngern, offenbaren? Wie soll das funktionieren, dass wir in der gleichen Welt leben und die erkennen es nicht und wir erkennen es? Jesus erwiderte, Vers 23, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Die Antwort ist: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Ein Unterscheidungsmerkmal eines Nachfolgers Jesus, eines Jünger Jesus von der Welt ist, dass er sich am Wort Gottes orientiert. Das ist ein Hauptunterscheidungsmerkmal. Ach, es gibt so viele Leute, die haben Bibeln zu Hause, meist gleich neben den Kreuzworträtselheftchen oder auf der Toilette oder sonst irgendwo, oder sind ganz begeistert, ihre alte, verstaubte, Konfirmandenbibel rauszuholen, in die sie nie reingucken. Ich habe jetzt auch neulich mal mein Weinregal sortiert, weil ich auf der Illusion, jetzt eine kleine Exkursion über Wein trinken, und zwar weil ich der Illusion aufgelegen bin, dass gute Weine erst mit den Jahren besser werden. Und hab da jetzt dieses Jahr da einen Lehrgang quasi gehabt, und dann sagte mir der Winzer: Das stimmt gar nicht, weil gute Weine schmecken nur nach Jahren immer noch einigermaßen. Aber das Endziel eines Traubensaftes im Gärungsprozess ist Essig. Und der Winzer versucht nur diesen Prozess zu unterbrechen. Aber das gelingt ja nicht immer hundertprozentig. Und auf einmal ist mir aufgefallen, also jetzt raus, so ein 2006er Rotwein, wir probieren den, ob der nur taugt, sonst leeren weg, um dran zu sein. Und genauso ist es doch mit dem Wort Gottes. Es bringt dir nichts, das alte, verstaubte Buch in ein Regal zu stellen und sagen, ich hab da, und irgendwann werde ich es rausholen. Du hast doch gar keine Ahnung, wie was drin steckt, wenn du nicht reinguckst. Und hier möchte uns die Bibel dran erinnern und sagt, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Hauptunterscheidungsmerkmal eines Nachfolgers Jesus ist, dass er sich am Wort Gottes orientiert, dass das Wort Gottes Maßstab, Leitlinie und Ausrichtung ist. Mir ist allerdings dabei oft, wenn ich den Text gelesen habe, auch zum Teil in Elberfelder oder in Luther, dass ich das Synonym so verpackt bekommen habe, für mich intern abgespeichert, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Um Himmels Willen heißt es, dass ich jetzt an alle Regeln mich halten muss. Dass ich da vom Alten Testament mich so an die 10 Gebote halten muss. Am Sabbat nur 1000 Schritte laufen außerhalb des Ortes und so weiter. Und ich habe das gelesen mit Regeln einzuhalten. Und das meint doch das Wort Gottes gar nicht, weil das Wort Gottes, die Bibel in der Summe ist doch Gnade. Dass wir eine Hoffnung auf Versöhnung, Vergebung mit Gott haben. Und das musst du doch wissen, sonst kann dir doch alles Mögliche die Leute erzählen. Ich weiß noch in interessanten Gesprächen mit Katholiken, ein Katholik kannst du ganz leicht aufs Glatteis bringen, dass du sagst, weißt du, dass es gar nicht in der Bibel steht, dass man am Freitag kein Fleisch essen darf? Da ist der völlig überfordert. Der denkt, ja nee, das muss da drin stehen, weil, also heute ist das nicht mehr, aber so bei mir auf dem Dorf vor 20 Jahren war das schon so, da hast du kein Fleisch gegessen am Freitag, nur Fisch. Oder du hast das Fleisch einfach Fisch getauft, das ging auch. Also, und so möchte ich uns, 4 Tatsachen oder 4 Punkte, wichtige Tatsachen über diesen Vers, über das Wort Gottes weitergeben. Und zwar, das eine ist, das Halten von Gottes Wort ist ein Hauptunterscheidungsmerkmal. Das Halten von Wort Gottes. Zweitens, das Halten von Wort Gottes ist der größte Test, ob der Jünger wirklich Gott liebt. Das Halten von Wort Gottes ist der größte Test, ob der Jünger wirklich Gott liebt. Wisst ihr, das ist auch ganz, gerade jetzt, um nochmal uns hier einen Hinweis zu geben, wenn du meinst, der Heilige Geist offenbart dir was, das überhaupt nicht Wort Gottes konform ist, dann ist es nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Definitiv nicht. Und erzähl mir oder sonst irgendjemand nicht, Gott offenbart dir was anderes, als in seinem Wort drin steht. Das kannst du vergessen, das kannst du knicken. Gott stellt sich immer zu seinem Wort. Jesus ist 100% wortkonform. Und du kannst nichts sagen in meiner Offenbarung, so nach dem Motto, mit der ersten Frau hat es jetzt nicht so geklappt, aber mit der zweiten Frau kann ich jetzt endlich den Willen Gottes tun, wenn sie eigentlich auch mit Jesus unterwegs war. Oder wie Reinhard Bonnke auch schon solche Leute, Bewerbungsangebote hatte zu sagen, der hat mir gezeigt, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen und ganz nach Afrika zu dir zu kommen. Das hätte ihm Gott gesagt. Ja, vergiss es. Vergiss es. Prophetie muss sich durch Wort Gottes, muss in Übereinstimmung mit Wort Gottes sein, und tut's das nicht, dann dürfen wir es getrost beiseite lassen. Nicht umsonst sagt uns die Bibel auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Also, das Halten von Wort Gottes ist der größte Test, ob wir wirklich Jünger Gottes sind. Drittens, dadurch, dass der Jünger Gottes Wort hält und ihm gehorcht, offenbart sich ihm Christus persönlich. Wisst ihr, ich weiß noch nach meiner Ausbildung, ich hatte ja Industriemechanik gelernt und habe dann damals keinen Facharbeiterjob bekommen, sondern wurde als Hilfsarbeiter erstmal für ein paar Monate angestellt, befristeter Vertrag. Und das war so für einen jungen Kerl mit gerade mal 20 jetzt nicht unbedingt das, wofür er 3,5 Jahre, man würde fast sagen 7 Semester eine Ausbildung gemacht hat. Und menschlich gesehen hätte ich eigentlich echten Frust schieben können. Und ich war aber von meinem Jesus, von der Bibel, von Gott so begeistert, dass ich da drin den ganzen Laden aufgemischt habe, weil ich mir ein T-Shirt selber mit Stoffmalfarben gemacht habe. So, da standen drauf, Jesus schenkt Freude, mit bunten, so wie Google von den Farbspielen her. Damals gab's ja Google gar nicht. Haben die wahrscheinlich von mir abguckt. Du, kann ich da nicht Google irgendwie belangen? Müssen wir gucken. Auf jeden Fall bin ich da durch die Abteilung gelaufen und die haben gedacht, was ist mit dem Kerl? Der musste irgendwie verrückt sein. Und sie hatten recht, der war verrückt. Verrückt von der Finsternis ins Licht. Und ein Haupt, also ich habe gemerkt, weil ich mich mit Gottes Wort auseinandergesetzt habe und weil ich mich mit Gottes Wort auseinandersetze, drum offenbart sich Jesus Christus ja in besonderem Maße. Und ich mach dir da Mut, dich viel mehr mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Viertens, Gottes Wort, durch Gottes Wort kommen Vater und Sohn gemeinsam in das Leben des Jüngers hinein und machen permanent bei ihm Wohnung. Wenn du Jesus echt bei dir im Herzen, an deinem Herzenstisch sitzen hast, dann ist egal, wie die Stürme in deinem Leben sind. Wenn du Jesus in deinem Herz, an deinem Herzenstisch sitzen hast, dann bist du auch nie einsam, nie abgelehnt. Dann ist eigentlich egal, was drumherum ist, dass man zur Besinnung kommen kann und doch sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn. Okay, gut, wir klären das irgendwie. Aber Sie können ja so lange hier sitzen bleiben und noch, ich fange mal von vorne an. Okay. Also, ich habe nur einen letzten Gedanken. Wollt ihr den hören oder soll ich aufhören? Okay. Also, aber jetzt wird's nochmal hart, weil jetzt kommen wir vielleicht auf das, was auch die die Eindrücke, die am Anfang kamen, hier nochmal das Ganze auf den Punkt bringen. 1. Johannes 2, Vers 4 bis 5 heißt es, 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, 4 und 5. Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Man kann diesen ganzen Text auf folgende Gleichung bringen. Unsere Einstellung zum Wort Gottes, zur Bibel, ist gleichbedeutend mit unserer Einstellung zu Gott. Wir können Gott nicht mehr lieben als sein Wort. Und jetzt ein Selbsttest. Und hier ist vielleicht das, dass Gott heute eine Schublade aufmacht, um in deinem Herzen mal zu überprüfen, wie sieht's aus. Und auch zum anderen, dieser Gedanke, das ist wie ein Gleichklang. Du kannst nicht sagen, du liebst Gott und lebst in einer aktiven Feindschaft mit einem anderen Menschen. Und du kannst nicht sagen, du liebst Gott und du tust dir schwer mit seinem Wort. Also der Test ist folgender Selbsttest. Willst du wissen, wie sehr du Gott liebst? Frag dich, wie sehr du sein Wort liebst. Willst du wissen, wie sehr du Gott liebst? Frag dich, wie sehr du sein Wort liebst. Bei mir ist es so, also Richard Krüger, unser wertgeschätzter ehemaliger Bibelschuldirektor, der ja auch bei uns schon wunderbar 2-3 Lehreinheiten gemacht hatte in den letzten Jahren, der sagte uns Pastoren, eigentlich ist es so, ihr müsst die Bibel kennen. Und ich empfehle jeden Pastor, dass er eine Stunde am Tag in die Bibel liest. Wie willst du denn das Wort Gottes predigen, wenn du es nicht kennst? Und ich merke, wow, eine Stunde ist echt viel. Und ich habe irgendwann für mich realisiert gehabt, ist es denn nicht erstaunlich, dass ich manchmal vielleicht mich mit einem Buch beschäftige, das quasi um irgendein christliches Buch da halt, dass ich mich mehr mit Literatur über die Bibel beschäftige als mit der Bibel selber. Und habe da irgendwann mal für mich gesagt, den Maßstab möchte ich andersrum haben. Wort Gottes zuerst und dann Literatur um die Bibel. Das zweite ist da erstaunlich, check mal ab, wie viel Zeit du entweder auf WhatsApp irgendwelche Nachrichten verschicken musst, die total sinnlos sind. Ich will gar nicht wissen, dass du jetzt isst, zum Beispiel. Oder ich jetzt die nächste Stunde nicht on sein kann oder sonst was. Wie viel Zeit uns der Zeitfresser raubt mit Dingen, inklusive Nachrichten gucken. Ich bin ich gucke leidenschaftlich gern Tagesthemen oder heute schon mal an. Aber wenn ich das immer wieder realisiere, da geht eine halbe Stunde drauf. Eine halbe Stunde. Und ich bin danach wirklich nicht viel schlauer wie vorher. Aber jetzt überleg dir mal, was in einer halben Stunde Wort Gottes lesen. Aber das ist uns echt mühsam. Es geht jetzt nicht drum, dass, ihr seid ja keine Pastoren, ihr müsst nicht eine Stunde lesen. Aber lass uns doch mal in unserem Alltag überprüfen, wie lieb ich denn Jesus? Und ich kann es daran messen, wie viel mir sein Wort bedeutet und wie viel ich mich damit auseinandersetze. Gott hat heute eine Schublade hoffentlich in deiner Herzenstür aufgemacht. Nicht aus dem Druck heraus, wir müssen jetzt anfangen, die Gesetze des Alten Testamentes zu befolgen. Nein, Jesus hat es erfüllt, aber wir möchten Jesus besser kennenlernen. Und das ist das Fundament, Christus, das Fundament und wie wir drauf bauen ist, wenn wir das Wort Gottes hören und umsetzen. Ich möchte mit uns beten. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du das Fleisch gewordene Wort Gottes bist. Und ich weiß, dass es uns manchmal so schwer fällt. Und ich fange bei mir an, mich mit deinem Wort so auseinanderzusetzen, dass ich nicht nur Linien mit meinen Augen abfahre und meinem Gedanken doch nicht bei der Sache bin, sondern dass dein Wort, dass ich's öffne, erkenne und umsetze. Und Jesus, ich bete für uns als Gemeinde, Gemeinde Babenhausen, Herr, die Schublade, die du heute vielleicht öffnest, lass es die Schublade sein, wo wir das Wort Gottes neu rausholen und uns damit befassen, beschäftigen, dass wir auch danach schauen, sind die Dinge, die Gott mir scheinbar aufs Herz legt, denn konform mit dem Wort Gottes, ist es denn das, was du wirklich sagst und bestätigst durch dein Wort? Und Herr, ich bete dich, dass wir als Gemeinde eine Wort Gottes konforme Gemeinde werden. Eine Wort Gottes Gemeinde, wo wir den Menschen nicht Bibelstellen um die Ohren hauen, sondern wo wir ihnen die Botschaft der Liebe, der Gnade, der Rettung und der Veränderung nahebringen. Weil du, Jesus, so bist. Du bist Wort Gottes und du bist voller Gnade, voller Liebe, voller Rettung und voller Veränderungsbereitschaft. Jesus, ich bete, dass die zwei Konstanten in unserem Leben das Wort Gottes sind und das zweite ist die Veränderung durch das Wort Gottes. Dass diese zwei als Konstant in unserem Leben wirklich uns täglich neu prägen, verändern. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.